have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir aktuell mehrfach pro Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA, insbesondere der NBA Playoffs anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und auch heute wieder ist mir natürlich zugeschaltet Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Frühnachmittag, mein Freund.
Einen wunderschönen guten Nachmittag. Wie geht's dir?
Mir geht's top, tip top. Ich kann nicht klagen. Sehr viel zu tun. Die Woche ist sehr voll. Unter anderem natürlich mit Playoffs und dem Content, den wir hier fabrizieren. Aber auch mit anderem beruflichen Stuff, privaten Stuff. Ich habe Jahrestag mit meiner bezaubernden Freundin Anna morgen, den wir gestern dann so ein bisschen vorfeiernd quasi verbracht haben, weil ich heute arbeiten muss und sie morgen. Bisschen ungünstig, aber hey, so ist das bei erwachsenen Leuten. Hast du manchmal im Alltag so Momente, wo du denkst, ey krass, ich bin richtig erwachsen? So, ich habe das voll oft so beim Spülmaschine ausräumen oder auch manchmal beim Autofahren. Ich fahre so Auto und dann irgendwann denke ich mir random, ey krass, dass ich Auto fahren darf. Kennst du das oder ist das, habe ich das exklusiv, diese Gedanken?
Nee, wahrscheinlich hast du den nicht exklusiv, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann ich mal dieses Feeling hatte. Ich habe gestern Abend mit meiner Freundin im Bett gespielt und zwar...
Was habt ihr gespielt?
5 schnelle Fragen haben wir gespielt.
Ah ja, schön.
Ja, einfach mal ab und zu. Nicht, dass wir so nicht miteinander ins Gespräch kommen den Rest der Zeit, aber das ist einfach, da nimmt man sich ja mal einfach mal so ein Stündchen und quatscht einfach mal.
Das ist safe, sehr absoluter Sache. Lifehack. Hast du das von mir vielleicht sogar?
Das kann sehr, sehr gut sein. Ich weiß nicht, wer es mir empfohlen hat. Ich habe seitdem sehr, sehr vielen Leuten weiterempfohlen. Das ist das perfekte zweite Date-Game. Ja. Das perfekte. Fürs erste Date sind noch so ein paar Fragen dabei, die halt zu sehr so ein bisschen deep sind, meiner Meinung nach. Aber so fürs zweite, wenn du dich noch nicht gut genug kennst, aber jetzt auch nicht das erste Mal ist, dass man halt quasi sich so trifft. Fürs zweite Date perfekt, auch mit Friends seitdem schon gespielt, so in Runden, so wenn du im Restaurant auf dein Essen wartest, so du bist zu viert als Familie oder so mit Freunden. Es ist halt wirklich wahnsinnig nice.
Es ist perfekt. Ich bin mir relativ sicher, dass du es von mir hattest.
Ich habe dir das damals als das erste Mal. Also ich habe es auf jeden Fall nicht von mir selber, weil ich höre den Podcast nicht.
Genau. Kurz für alle, die es nicht wissen, super Lifehack direkt am Anfang der Folge. Gemischtes Hack werden viele von euch kennen, es wird euch zumindest ein Begriff sein, der zweitbeste deutsche Podcast, der auch auf Spotify eben zu hören ist. Und Tommy Schmidt und Felix Lobrecht, die beiden Hosts dieses Podcasts, stellen sich Woche für Woche im Wechsel 5 Fragen aneinander. Und das sind halt komplette random, manchmal total deep, manchmal total einfach nur oberflächlich und dumm, so auf eine coole Art und Weise. Und es gibt eine Website, 5 als Zahl, 5schnellefragen.de. Und da könnt ihr, also da hat es irgendein genialer Fan dieses Podcasts, hat diese Website erstellt und hat alle Fragen, die sie in diesem Podcast über die Jahre gefragt haben, gesammelt. Und da kannst du dir entweder die neuesten anhören oder eben also ausspucken lassen oder eben einfach zufällige auswählen. Ich habe das jetzt gerade mal gemacht. Und dann, zum Beispiel jetzt die erste Frage, würdest du auch nachts Kackbeutel nutzen, wenn du einen Hund hättest? Nächste Frage, was ist dein liebster gemischtes Hack-Moment? Das sind dann schon auch manchmal spezielle Sachen auf den Podcast bezogen.
Aber ganz selten nur.
Wie fährst du Auto? Lenkradhaltung. Weiß ich zum Beispiel, Julius, wie fährst du Auto?
Ganz unterschiedlich. Also so in der Stadt so mit dem linken Arm so auf dem Lenkrad drauf. Mhm. Wenn ich so Landstraße oder Autobahn fahre, dann halt den linken Arm so links an der Tür irgendwo angelehnt und dann quasi die Handhaltung so links am Lenkrad.
Ja, safe.
Oder auch so, ich find's, was ich mir so ein bisschen eingewöhnt habe in letzter Zeit, ist so mit der, also ist immer linke Hand natürlich, unten am Lenkrad so anfassen. Finde ich eigentlich auch relativ entspannt.
Ja, total.
Je nachdem.
Same, bin ich genauso. Was bei mir, weil ich halt eigentlich zu groß bin für mein Auto, was ich mir vorstellen könnte, was bei dir bei vielen Autos ähnlich ist. Dadurch muss ich meinen Sitz sehr weit hinten haben und dadurch ist es gar nicht so bequem, irgendwie mit gestreckten Armen, diese klassische 10 und 2 Haltung, die man ja eigentlich haben sollte, im besten Fall, mache ich nie. Erstens sieht's behämmert aus und zweitens ist es einfach für mich nicht praktikabel. Sowas kommt bei diesen Fragen. Nächste Frage direkt, wer verdient mehr deiner Zeit? Also dann wirklich auch deeper Shit, wo du dir Gedanken machst. Ja, wer, Wer verdient eigentlich mehr deiner Zeit? Ich würde sogar so weit gehen, es ist das perfekte erste Date-Spiel. Ich verstehe, dass du sagst, ja okay, da ist manches vielleicht ein bisschen noch zu deep. Aber ich habe das zum Beispiel mit meiner jetzigen Freundin damals auch direkt ausgepackt. Also 5schnellefragen.de, wenn ihr mal, egal ob in einer Runde oder bei einem Date oder mit der Family, egal, wenn ihr da mal irgendwie so Conversation Starter braucht, absolut genial.
Ja, es gibt so ein paar Fragen mit Potenzial, dass dann der Abend vielleicht doch nicht so gut wird. Wir hatten gestern Abend die Frage dabei, was würdest du am anderen, an deinem Partner ändern, wenn du könntest, oder welche eine Eigenschaft? Da muss man dann sehr vorsichtig sein, wenn man das gut angeht und erwachsen, weil das ja gerade als Stichwort das miteinander kommuniziert, dann lässt sich auch solche Fragen bewältigen. Jedenfalls, wie ich darauf gekommen bin, war die Frage, welchen, ich weiß nicht mehr genau im Wortlaut, aber so erwachsenen Trend, erwachsene Eigenschaft, was quasi Erwachsene machen, ist einfach nicht da bei dir. Also ich habe es jetzt wahrscheinlich nicht besonders gut erklärt, aber ja, meine Freundin meinte Kaffee trinken, halt ihre Antwort, und bei mir war es so Zeitung lesen, das ist das, was mir so auf die Schnelle eingefallen ist, das ist mir jetzt gerade nochmal ins Gedächtnis gerufen, als du das Erwachsenen-Thema angesprochen hast. Aber ja, sehr cooles Game für alle möglichen Alltagssituationen. So, was ist deine Lieblingswahlart? Also so der Fisch. Aber geht halt auch hinzu, was sind so deine tiefsten Träume oder keine Ahnung, alles mögliche. Also richtig deeper Shit, richtiger random Shit. Manche Fragen, die einfach geskippt werden. Auf vieles, wo du halt gar nicht direkt eine Antwort weißt und da wirklich überlegen musst. Deswegen sehr, sehr schönes Spiel. Aber wie bist du auf das Erwachsenen-Ding gekommen?
Das ist eine gute Frage. Ach so, weil meine Freundin und ich beide erwachsen sind und arbeiten müssen. Ach und deswegen so. Nicht unseren Jahrestag hier feuchtfröhlich miteinander verbringen
können. Mein Chef ist da relativ entspannt, was das angeht. Aber wenn das bei euch nicht so ist, tut mir das sehr leid. Aber wie war denn der Abend?
Der Abend war wundervoll. Wir haben uns Essen bestellt gehabt in dem Restaurant, in dem wir unser erstes Date damals gehabt haben. Und waren davor mit ihren Hunden laufen und schöner runder Abend. Und dann natürlich Champions League geguckt, also bei aller Romantik. Champions League Halbfinale konnte ich nicht sausen lassen.
Ja,
da kann deine Freundin wahrscheinlich auch ein Lied von singen. Den Sportkonsum, in deinem Fall den Basketballkonsum. Ja, nicht nur, tolerieren zu müssen.
Wobei sie jetzt immer mehr zum NBA-Fan wird. Wir gucken die ganzen Dokus fleißig zusammen. Also hier Starting Five, cool. Court of Gold, die Wagners. Und jetzt gerade, also jetzt obviously steht sie nicht mit mir in der Nacht von heute auf morgen um 4 auf, um Lakers zu gucken. Aber jetzt
schwach.
Am Wochenende das Lakers-Game, da hat sie dann auch fleißig mitgeguckt. Wenn jemand LeBron zu nahe kam, dann ist er auch gleich aufgesprungen und meinte, lass das, weil sie weiß, wie wichtig LeBron mir ist, und da zieht sie dann nämlich auch mit. Steph Curry hat sie zum ersten Mal so richtig gesehen gehabt in dieser Court of Gold-Doku. Der ist natürlich auch gleich ein Favorite geworden, KD und so. Und er freut sich auch, wenn sie irgendjemanden erkennt, den sie in irgendwelchen Dokus oder so. Jetzt Carmelo Anthony Courtside heute beim Knicks-Game. Hat so gesagt, ey, den kennen wir doch aus der Doku. Total süß. Also sie wird immer mehr zum Fan, aber ist natürlich jetzt nicht so, dass wir uns jetzt hier Nächte zusammen um die Ohren schlagen. Aber das muss ja auch nicht sein. Ich muss mich ja auch ein wenig konzentrieren auf das, was da passiert, um zum Beispiel in diesem Podcast darüber zu reden. Und das haben wir ja heute auch vor.
Sehr elegante Überleitung. Gefällt
Danke.
Mir.
Danke.
Wir wollen heute ein bisschen über ein paar Teams sprechen oder generell, das wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen eine philosophische Diskussion. Defense wins Championships. Das ist ein geflügelter Satz geworden, natürlich jetzt unter anderem durch Nico Harrison, aber etwas, das schon seit vielen Jahren kursiert. Und ich glaube, im öffentlichen NBA-Diskurs sind wir uns mittlerweile mehr oder weniger alle einig, dass das so nicht wirklich stimmt. Also, dass elitäre Offense und gute Offense wichtiger ist als gute Defense. Good Offense beats good Defense und all das. Ich finde, dass es in den aktuellen Playoffs, in dieser aktuellen ersten Runde, die wirklich super unterhaltsam ist von vorne bis hinten, nochmal deutlich wird, wie sehr dieses Statement Defense Wins Championships vielleicht ein bisschen überholt ist in der modernen NBA, weil wir einige Teams haben, allen voran Teams wie die Rockets, wie die Magic, wie die Heat von mir aus, wenn wir die damit reinwerfen wollen, die sich in der regulären Saison vor allem durch ihre elitären Defensiven ausgezeichnet haben, bei denen wir Sorgen hatten, inwiefern sie effizient scoren werden können in einer Playoff-Serie, und bei beiden oder bei allen dreien stellt sich raus, ja, können nicht so wirklich effizient scoren, und das wird ihnen bislang zu Verhängnis. Da wollen wir ein bisschen drüber diskutieren und philosophieren. Davor haben wir noch Headlines dabei und da startest du uns heute rein, und ich könnte mir vorstellen, du hast heute mal was zu einem anderen LA-Team dabei.
Brudi, wir haben uns abgesprochen vorher.
Jetzt lass doch den Schein, das wissen doch die Leute nicht. Mann, Julia, manchmal muss man auch ein bisschen in eine Rolle schlüpfen und so.
Ja, du bist ein wunderbarer Hellseher. Ich habe mich für eine Headline zur Nuggets-Clippers-Serie entschieden.
Ist die Headline James Harden is back?
Ich war mir nicht sicher, wie ich es nennen will. Unterschätze niemals die Nuggets. Überschätze niemals die Clippers. Keine Ahnung. Never underestimate the heart of a champion. Die Denver Nuggets führen mit 3-2 in einer ziemlichen Achterbahnfahrt von Serie. Ich hatte die Nuggets vor der Serie in 7 getippt. Du warst für die Clippers. Im Verlaufe der Serie führten die Clippers dann mit 2-1 und dann kamen viele, viele Verletzungs-News, die sich dann als doch nicht so dramatisch herausgestellt haben, rein. Vor Spiel 4, da hat man sich dann sehr gut gefühlt, wenn man die Clippers vorne gesehen hat. Ich habe dann im Verlauf der Serie, als ich an den Dresden abends dann auch Podcast mit den Jungs aufgenommen habe, dann auch meinen Tipp geändert zu Clippers in 7. Jetzt ärgere ich mich, dass ich den geändert habe, weil die Nuggets haben eines der unterhaltsamsten und besten Playoff-Games in den letzten 10 Jahren gewonnen in Spiel 4 und haben jetzt heute Nacht deutlich Spiel 5 gewonnen. Man kann sich hier viele Aspekte rauspicken, über die man reden kann. Ich habe mich für Jokic entschieden, der statistisch nicht das beste Spiel gemacht hat. 13 Punkte aus 13 Shooting Possessions, Triple-Double aufgelegt, aber es war jetzt natürlich nicht das statistisch dominanteste und legendärste Game von ihm und trotzdem hat mir sehr gut gefallen, was er gemacht hat und vor allem, was sich der Nuggets Coaching Staff einfallen lassen hat für die Offense, gerade nach diesen ersten 3 Spielen. Wir hatten es letzte Woche bei uns im Pod hier auch angesprochen, wie gut Zubac Jokic verteidigt bisher, wie man darauf verzichten kann, zu doppeln bei diesen Post-Ups und wie das statistisch alles gut funktioniert. Und dass man natürlich Jokic nicht komplett aus dem Spiel nehmen kann, aber man kann ihm das Leben zumindest schwer machen. Das hat Zubac gezeigt in diesen ersten 3 Spielen. Und was die Nuggets halt ziemlich clever gemacht haben, ist, sie haben Jokic weiter weg vom Korb agieren lassen. Also das Gegenteil von dem, was die Knicks sich mit Towns haben einfallen lassen, weil es ja doch immer natürlich von den Spielertypen abhängt, haben hier die Nuggets gemacht. Sie haben immer wieder Jokic weg vom gegnerischen Korb gezogen und damit halt entsprechend auch Zubac. Wir haben weniger Low Post Possessions gesehen, weniger Back to the Basket, nah am Korb dran und dafür halt einfach High Pick and Roll, Delay Actions, Elbow Actions an der Dreierlinie, Chicago Handoff Actions regelmäßig, wo dann Zubac, der ein überragender Defender am Korb ist, aber halt draußen in Space so ein wenig es strugglen kann, gelegentlich immer mal wieder. Und gerade wenn man dann ein bisschen weggeht von den Post-Ups und hin zu Pick-and-Rolls oder Inverted Pick-and-Rolls, bei denen Zubac dann halt nicht zu den besten Defendern der NBA gehört, dann bekommst du halt relativ schnell Probleme. Das Murray-Jokic-Two-Man-Game funktioniert fantastisch in dieser Serie. Murray für mein Befinden, das kann jeder anders sehen, für mein Befinden spielt er die ganze Zeit schon auf einem guten Level und hat gute machbare Würfe bekommen, auch zu Beginn der Serie. Da sind diese machbaren und guten Würfe einfach nicht gefallen. Und jetzt in Spiel 5, wo er 43 aufgelegt hat, sind all diese Dinger gefallen, die davor halt nicht gefallen sind, aber die Wurfqualität war eine sehr ähnliche. Und generell seine Spritzigkeit, Athletik, Energie, mit der er spielt, das hat mir schon die ganze Serie sehr, sehr gut gefallen, selbst wenn da die Würfe nicht so gut gefallen sind. Die Clippers mussten irgendwann adjusten. Heute Nacht haben dann Harden an Jokic gestellt und Zubac an Gordon, also eine Taktik, die Lakers in den letzten Jahren famously auch ausgepackt haben. Da war das dann Hachimura statt Harden am Joker und den eigenen Center, in dem Fall Anthony Davis, an Gordon abzustellen. Aber damit schlägst du halt auch die Nuggets nicht mehr in 2025. Damit hast du ihnen das Leben nicht mal in 2023 schwer machen können. Das ist dann heute nicht wirklich anders. Die Adjustments liegen auf der Hand. Zum einen, dass du natürlich mit Jokic in den Post dann wieder gehst gegen Harden und das krasse Mismatch hast. Zum anderen, dass du halt einfach dann Gordon screenen lässt, um Zubac dann doch zu involvieren und weit vom Korb wegzuziehen. Deswegen, die Denver Nuggets sind hier jetzt in der Pole Position, können die Serie nach von Donnerstag auf Freitag zumachen, Kawhi Leonard nach seinem historisch guten zweiten Spiel der Serie deutlich abgebaut. Die Stats sind okay, der Impact ist nicht wirklich da, bricht die Defense nicht, beugt die Defense nicht, zwingt die Defense nicht zu Adjustments. Die Nuggets leben mit dem, was er macht. Harden, ja, müssen wir nicht weiter groß drüber reden, struggled enorm. Und bisher, jetzt in den letzten Spielen der Serie, geht das Coaching-Duell klar an Denver. Und wenn du dann halt noch den besten Spieler der Welt hast und deine Rollenspieler Winning Plays machen, du von Aaron Gordon das bekommst, was du in Spiel 4 bekommen hast, jetzt von Jamal Murray das bekommst, was du in Spiel 5 bekommen hast, dann ist das ein ziemlich gutes Team. Russell Westbrook wird wahrscheinlich nicht nochmal so ein Game machen wie jetzt in Spiel 5, aber du bekommst halt in jedem Spiel von irgendjemandem irgendwas. Und das zeichnet die Nuggets aus, die natürlich weiterhin ihre Probleme haben. Aber diese Probleme können von den Clippers nicht wirklich bestraft werden. Ich bin sehr gespannt, wie man da jetzt adjusten möchte, gerade gegen dieses Jokic-Ding. Hast du halt nicht so wirklich Möglichkeiten. Du kannst jetzt nicht auf einmal Kawhi nehmen und an Jokic ranstellen. So dieses Harden oder Zubac, einer von den beiden muss es sein in diesen regulären Minuten und nichts so richtig funktioniert. Und dementsprechend bin ich bisher dann auch eher wieder bei Nuggets in 6 oder Nuggets in 7. Spiel 7 wäre ja dann auch sogar zu Hause. Es ist eine Serie, die hält, was sie versprochen hat. Richtig, richtig nice. Hab mir das heute Nacht auch angeguckt. Ich stehe nicht für viele Serien nachts auf. So viel steht auf jeden Fall fest. Nicht mehr. Und die Serie ist sehr, sehr cool und halt auch auf dem taktischen sehr, sehr hohen Level. Gefällt mir gut.
Ich muss dein Statement vom Anfang korrigieren. Ich habe auch Nuggets in 7 getippt in unserer Preview-Folge.
Echt?
Ja.
Okay. Ich hätte gedacht, dass wir da, dass es eine von denen waren, wo wir nicht auf einer Wellenlänge waren.
Nee, ich meine, das dachte ich nämlich. Also als ich das so anmoderiert habe, am Ende dann, da erinnere ich mich, da dachte ich, wir hätten das anders. Aber dann hat sich rausgestellt, wir haben beide Denver.
Ach so, weil ich wahrscheinlich, wenn ich mich recht erinnere, die Clippers relativ viel gelobt habe.
Ja, ja.
Und am Ende trotzdem gesagt habe, Nuggets in... Okay, gut, dann möchte ich mich bei dir entschuldigen. Dann wollte ich dir auf gar keinen Fall unterstellen, dass du... hier irgendwas getippt hast, wonach es aktuell nicht aussieht. Bist du allerdings im Verlaufe der Serie dabei gewesen, diesen Tipp zu hinterfragen?
Definitiv. Stark sogar. Weil auf der einen Seite Harden super aussah, Kawhi Monster Stretches hatte. Und weil auf der anderen Seite, wir hatten es ja sogar in unserem Mailbag letzte Woche, hatten wir die Frage nach Jokic und Giannis, ob die einen Trade fordern sollten. Und das kam ja nicht von ungefähr, dass da Nikola Jokic da reingeschmissen wurde in diese Diskussion. Und jetzt in so einem Spiel, Westbrook überragend von der Bank, Murray hat eine Bubble-Throwback-Performance hingelegt. Da sieht die Welt natürlich schon wieder anders aus. Obwohl, wie du gesagt hast, Jokic auf einem rein individuellen Niveau nicht so überragend war, statistisch, wie er das hätte sein können. Was mir bei den Clippers aufgefallen ist, das habe ich jetzt gerade statistisch nochmal nachgeguckt. Die Clippers waren die reguläre Saison über das beste Defensiv-Rebounding-Team der gesamten NBA. Und klar, wenn sie jedes Spiel gegen Nikola Jokic gespielt hätten, wären sie das wahrscheinlich nicht gewesen. Aber der Sprung von 25% gegnerische Offensiv-Rebound-Quote zu 33,5% bislang in dieser Serie, der ist schon beachtlich. Und das ist jetzt gerade der drittschlechteste Wert unter den Playoff-Teams. Das ist einer der Faktoren. Und generell muss man halt leider einfach sagen, und das liegt sicherlich an der Genialität des Jokic-Murray-Two-Man-Games und an den Adjustments, die du gerade angesprochen hast, aber zum Teil bestimmt auch einfach an den Clippers und ihrer Herangehensweise. Sie schaffen es nicht konstant, vor allem in den letzten beiden Spielen, die Defense, die sie so ausgezeichnet hat in der Regular Season, auf dem Level zu halten. Und das ist etwas, was ihnen jetzt gerade so ein bisschen zu Verhängnis wird. Ich bin super gespannt. Ich würde vermuten, dass die Clippers jetzt nochmal eine Reaktion zeigen können und dass sie das Heimspiel in LA jetzt gewinnen. Und dann hätten wir ein Spiel 7 in Denver. Das wäre natürlich absolut fantastisch. Was nicht absolut fantastisch ist, ist, dass Damian Lillard sich verletzt hat. Und das ist meine Headline für die heutige Folge. Die Milwaukee Bucks haben einen Trümmerhaufen, Scherbenhaufen, wie auch immer, vor sich. Wie gesagt, Mailbag letzte Woche kam schon die Frage rein, ob Giannis eventuell einen Trade fordern sollte. Da haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, wie fatal diese Bucks-Situation ist. Da stand noch nicht fest, dass sie jetzt inzwischen seit heute Nacht mit 1-4 nach Cancun geschickt wurden. Inklusive abstrusen Szenen am Ende dieses Spiels. Zum einen spielerisch mit zwei ganz, ganz schlimmen Turnovern von Gary Trent, den ich nicht allzu sehr kritisieren möchte, weil er die Bucks im Grunde zusammen mit Giannis im Alleingang am Leben gehalten hat, überhaupt erst in dieser Serie. Durch wieder eine sehr starke Offensivperformance, aber zwei krasse Turnover von ihm. Tyrese Halliburton dreht komplett auf in der Crunch-Time. Comeback innerhalb von 45 Sekunden von den Pacers, die dieses Spiel am Ende gewinnen. Dann noch Randale danach mit Tyrese Halliburtons Vater, der eine komplette Arschlochaktion raus, also wirklich, fand ich ganz, ganz schlimm. Dann plötzlich Giannis und Mathurin, die, da wurde aus einer Umarmung dann plötzlich fast eine Schlägerei, also ganz, ganz komische Szenen. Wie dem auch sei, Damian Lillard, der sich in Spiel 4 verletzt hatte, der inzwischen bestätigt wurde, dass er sich die Achillessehne gerissen hat, was für einen kleinen Guard, der natürlich viel über sein Shooting kommt, der aber trotzdem in seiner Spielweise, wie er in Pull-Ups geht, wie er um Screens herumläuft, wie er Aufbau sich bewegt, wie er zum Korb zieht, auch im hohen Alter noch, natürlich angewiesen ist auf ein gewisses Grad an Athletik. Und ich befürchte, dass diese Verletzung bedeutet, dass wir Damian Lillard, so wie wir ihn jetzt kennen und lieben gelernt haben, ich sag's immer wieder, Dame, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, es bricht mir das Herz, aber ich denke, wir müssen der Wahrheit ins Gesicht blicken und vermuten, dass es das so ziemlich war mit Damian Lillard als All-Star, All-NBA-Level-Spieler und als Co-Star eines echt guten Teams. Und das hat mich dazu gebracht, mir nochmal eingehend Gedanken zu machen über die Bucks und mir nochmal anzugucken, was in den letzten Jahren seit dem Titel 2021 so alles passiert ist. Und ich bin zu dem unwiederbringlichen Schluss gekommen, dass ich der Meinung bin, dass Giannis im Sommer einen Trade fordern sollte und dass ich die Wahrscheinlichkeit, dass Giannis Antetokounmpo gestern oder heute Nacht sein letztes Spiel für die Milwaukee Bucks absolviert hat, für relativ hoch einstufen würde. Diese Serie, generell die letzten Jahre, und da muss man Giannis schon auch mit in die Verantwortung nehmen. Zum einen war er nicht fit in den letzten beiden Jahren in den Playoffs. Zum anderen hat er sicherlich eine Mitschuld daran, dass zum Beispiel Adrian Griffin damals gefeuert wurde, dass dann Doc Rivers angeheuert wurde, dass der Damian Lillard Trade, den ich, es ist leicht da rückblickend zu sagen, boah, also Jrue Holiday damals abgegeben, der ja dann über Ecken auch noch beim direkten Konkurrenten in Boston gelandet ist. Du hast deine Picks abgegeben damals, im Grunde deine Pick-Kontrolle bis einschließlich 2030. Und es hat halt nicht so funktioniert, wie man das möchte. Ich tue mich trotzdem schwer, diesen Trade allzu sehr zu kritisieren, rückblickend, weil sicherlich gab es Punkte, die einen haben skeptisch sein lassen. Aber auch wenn wir uns erinnern, wir beide waren damals optimistisch. Und ich denke, diesen Trade machst du in 9 von 10 Fällen anstelle der Bucks. So ist es halt manchmal. Es hat nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen. Oder wie sieht's bei dir aus? Kurz zwischendrin gefragt. Hast du inzwischen rückblickend irgendwelche Regrets, was den Dame-Trade angeht?
Auf gar keinen Fall. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die Bucks waren auch damals schon in einer nicht so ganz geilen Situation. Das war nicht so ein Trümmerhaufen wie heute. Aber diese Giannis fordert eventuell ein Trade-Gerüchte und Aufschreie, die gab es damals auch schon. Und die gab es auch in dieser Offseason. Und es ist nicht so, dass die Bucks wirklich so im Paradies gelebt haben und das einfach kaputt gemacht haben aus Spaß an der Freude. Wir reden hier über die 2023er Offseason. In den Playoffs 2023 ist man sang- und klanglos in Runde 1 ausgeschieden gegen ein Miami Heat Team mit Jimmy Butler. Wir haben damals Budenholzer extrem kritisiert für seine Coaching-Leistung in dieser Serie. Man hat in dieser Serie gesehen, wie Jrue Holiday gekocht wurde von Jimmy Butler. Das sind zwei der damaligen Leistungsträger, Holiday und Budenholzer, die man natürlich jetzt im Nachhinein vermisst und im Nachhinein sagt, boah, mit denen war alles besser und oh, Middleton. Aber wenn wir uns zurückerinnern, dann sah das damals mit diesen Spielern auch nicht so gut aus. Mit Budenholzer als Coach, mit Holiday und mit Middleton hatte man auch massive Probleme, seitdem man damals 2021 den Titel geholt hat. Im Nachhinein ist das ein Trade, der zum damaligen Zeitpunkt absolut Sinn ergeben hat. Man hat nicht ultra viel dafür abgegeben und man hat Giannis zumindest eine Chance gegeben, mit einem All-NBA-Level-Teammate zusammenzuspielen. Man hat es probiert, es hat nicht geklappt. So ist es halt manchmal, aber ich würde im Nachhinein trotzdem den Bucks Credit geben, diesen Move damals gemacht zu haben. Und was jetzt danach passiert ist, dass Dame sich so krass verletzt hat, das Giannis letztes Jahr. Klar kann man das ein bisschen einkalkulieren, gerade bei Dame in dem Alter, aber da gehört einfach ultra, ultra viel Pech zu sein und es ist, glaube ich, eines der größeren What-Ifs in der jüngeren NBA-Vergangenheit. Was wäre, wenn wir wirklich mal einen fitten Playoff-Run von Giannis und Dame zusammen bekommen hätten mit einem einigermaßen ordentlichen Coach. Sehr schade, dass es nicht geklappt hat, Aber ja, jetzt lasse ich dich wieder weiterreden.
Zu dem Schluss bin ich auch gekommen. Ich glaube, man kann ihnen schon ankreiden, dass es irgendwo ein Panik-Move war, weil man, du hast es gerade angesprochen, Angst hatte, dass Giannis die Franchise verlässt. Aber selbst unter den Umständen war das ein Trade, den wir damals befürwortet haben und den man natürlich jetzt im Nachhinein schlecht reden kann. Aber ich denke, das wäre auch ein bisschen unfair John Horst gegenüber. Was nicht unfair ist John Horst gegenüber, der übrigens eine Vertragsverlängerung unterschrieben hat vor wenigen Tagen, wo ich mich dann gefragt habe, warum? Weil alles Weitere, was er so gemacht hat. Der Kuzma-Trade war eine Vollkatastrophe. Kuzma in den Playoffs, 29 Punkte, 11 Rebounds, 4 Assists. Könnte man meinen, hey, geile Statline. Ja, nur dass er das halt in 5 Spielen kumuliert hat, diese Stats. Und phasenweise zu Recht aus der Rotation rausgeflogen ist. Klar, Chris Middleton war so ein bisschen Zweitware in dem Moment, aber sicherlich hättest du irgendwie irgendwas noch anders für ihn rausholen können. Oder hättest sogar bessere Chancen gehabt mit einem Chris Middleton im Team. Als mit einem Kyle Kuzma. Die Drafts. Man hat einen Großteil seiner Picks abgegeben in den letzten Jahren für zuerst den ursprünglichen Holiday-Trade und dann eben den Dame-Trade. 2 Erstrunden-Picks hatte man seit dem Championship-Run 2021. Daraus sind geworden Marjon Beauchamp und AJ Johnson, die beide relativ buchstäblich gar nichts gebracht haben für dieses Team. Es ist immer leicht im Nachhinein zu kritisieren, hey, guck mal, der war noch auf dem Board und der war noch auf dem Board und Draft ist immer auch irgendwo eine Lotterie. Aber trotzdem, 2022 hat man Beauchamp gepickt, 24. Pick oder sowas, glaube ich. Nikola Jovic, Peyton Watson, Nembhard, Jalen Williams, also der andere Jalen Williams, Caleb Houston, Jaden Hardy, Vince Williams. Viele kompetente Rotationsspieler, die danach noch zur Verfügung gestanden wären. 2024 AJ Johnson, beide übrigens inzwischen weggetradet. Den einen zusammen mit Middleton nach Washington und den anderen für Kevin Porter Jr. Jetzt dieses Jahr zur Deadline. Keyshawn George, Ryan Dunn, Isaiah Collier, Jonathan Mongbo, Quentin Post, Jalen Wells, Kyle Filipowski. Auch hier diverse Namen, die wahrscheinlich deutlich mehr Impact hätten haben können, zumindest potenziell in diesem Bucks-Team. Also in meinen Augen zwei Böcke im Draft. Der Jay Crowder-Trade damals, kurz vor der Blamage gegen die Heat. Der, wie gesagt, Holiday-Dame-Trade, den man im Nachhinein schlecht reden kann, der aber irgendwo verständlich war. Patrick Beverley zur Deadline 23, der nicht wirklich das gebracht hat, was du dir von ihm erhofft hast. Also alles, was dieses Team gemacht hat seit dem Championship-Run 2021, war mehr oder weniger nicht gut. Und wenn ich Giannis Antetokounmpo bin und jetzt die Aussicht habe auf ein Team um mich herum, das sowieso schon in seine Einzelteile zerlegt wurde und in sich zusammengefallen ist, peu à peu über die letzten Jahre, seit meinem Meistertitel, vor 4 Jahren mittlerweile. Einem GM, der jetzt gerade eine Vertragsverlängerung unterschrieben hat, wo sich vielleicht Giannis insgeheim in seinem stillen Kämmerchen fragt, naja, was hat denn der GM jetzt so geleitet? Das ist wie wenn ich einen totalen Rotzjob machen würde beim Schwarzwälder Boten und aber eine Vertragsverlängerung und eine Gehaltserhöhung bekommen, weil ich habe ja vor 4 Jahren mal einen richtig guten Artikel geschrieben. Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu kritisch und das ist ein bisschen biased jetzt durch die ganze Situation, aber ich habe mich schon gefragt, warum man ihm jetzt während einer Playoff-Serie, in der man gerade den Allerwertesten versohlt bekommt von Indiana, die jetzt auch beileibe kein Überteam sind. Naja, und jetzt eben die Aussicht, dass mein Co-Star, mit dem es jetzt gar nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat, wie wir das alle dachten, sowieso schon, der jetzt erstmal ein Jahr raus sein wird und danach wahrscheinlich nicht wieder der gleiche sein wird, wenn er zurückkommt. Ich sehe aus Sicht von Giannis Antetokounmpo aus rein analytischen, basketballerischen Gründen keinen Anlass für einen Verbleib in Milwaukee. Gegenargument wäre, Giannis ist ein emotionaler Typ, er verdankt den Bucks und allem drumherum in Milwaukee sehr, sehr viel. Er lebt dort mit seiner Familie. Er hat bereits einen Titel. Das ist auch nicht die alte Kevin Garnett, LeBron damals, erster Abgang aus Cleveland-Geschichte. Dass er sich verbaut, irgendwann mal endlich seinen Ring zu holen. Er hat den Ring, aber ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass die Giannis-Ära in Milwaukee Geschichte ist.
Ja, da habe ich nicht allzu viel hinzuzufügen. Er hat vor ein paar Tagen auf YouTube ähnlich argumentiert aus einer rein sportlichen Perspektive, wenn es darum geht, dir deine Chance maximieren, in den nächsten Jahren einen Ring zu holen, dann sollte er eine Trade fordern. Ist natürlich immer das Risiko, du weißt nicht, wo es hingeht. Und gerade in Giannis Fall, Teams müssen sehr, sehr viel abgeben, um dich zu bekommen, wodurch sie dann wiederum geschwächt sind und ihre Chancen, ein Contender um dich herumzubauen, eher dezimiert sind. Da gibt es wenige Teams, die all die Assets haben, um sich Giannis reinzuholen und trotzdem konkurrenzfähig zu werden oder zu bleiben. Da gucken wir auf die Teams mit den besten Zukunftsaussichten, über die wir neulich mal geredet hatten in einer Supporter-Folge. Ja, da kommen dann die San Antonio Spurs, die ja haufenweise Picks haben, eventuell ins Gespräch. Die Houston Rockets, die jetzt womöglich sehr bald ausscheiden werden und einen ernsthaften Blick auf ihren Kader werfen müssen und sagen, okay, gut, wie machen wir den nächsten Schritt? Welche Trades sollten wir machen? Da vielleicht jemand wie Giannis Aber so diese optimale, perfekte Destination, wo man sagt, ey, da würde er hingehen, die haben die Assets, man wäre instant Titelfavorit oder ernsthafter Contender. I don't know. Gibt's auch nicht so richtig. Das wird ein großes Thema werden im Sommer, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Ich bete für San Antonio. Wie geil wäre das bitte? Giannis und Wemby. Und ich denke, wenn San Antonio es schafft, Fox, Wemby und Giannis, also Fox und Wemby zu behalten in einem solchen Trade, und ich denke, das würden sie schaffen. Sie haben den einen oder anderen jungen Spieler, vielleicht sogar den frisch gebackenen Rookie of the Year Stephon Castle, in den sich dann die Bucks reinreden als künftigen Franchise-Spieler. Oder Keldon Johnson, Devin Vassell, Sohan, die ein bisschen ältere Semester sind. Weil für die Bucks macht es halt auch nicht wahnsinnig viel Sinn, jetzt komplett in den Tank zu gehen. Außer du fädelst irgendwie einen Trade mit New Orleans ein und kriegst dann deinen Swap, den du ihnen aktuell schuldest. 2026 zurück, 2027 ist es eine Dreierkonstellation mit New Orleans und Atlanta in Pickswap. 2028 ist da Washington irgendwie noch mit drin und Brooklyn noch mit drin. Also es ist nicht so leicht wie jetzt zum Beispiel bei Brooklyn zur Deadline, dass du einfach zu Team X gehst oder wie es bei Phoenix zum Beispiel in der Theorie wäre, dass du zu Team X gehst und sagst, hier komm Giannis, gib uns unsere Picks zurück plus X. So leicht ist es leider bei den Bucks nicht. Das heißt, ist es überhaupt im Sinne der Bucks, dass sie Giannis abgeben und danach dann komplett einreißen? Wahrscheinlich nicht. Und da sind dann Teams wie Houston wahrscheinlich nicht so schlecht aufgestellt, die dann eben junge, aber dann doch jetzt schon kompetente Spieler zurückschicken können. Oder eben San Antonio, die eine Truhe voller Picks haben und dann irgendwie Vassell und Johnson plus 5 First-Rounder, was weiß ich. Und dann stell dir einfach mal den defensiven Backcourt vor, wenn du als gegnerischer Spieler den Ball bringst und irgendwie im Pick-and-Roll laufen wirst. Und dann hast du Wemby in einer High-Drop-Coverage und Giannis als Roamer in der Backline. Was? Wie willst du denn dann scoren? Das stelle ich mir schon ziemlich geil vor. Und offensiv, weiß ich nicht, ob der Fit so ideal wäre, aber wenn Wemby seinen Pfad in Richtung Stretch-Big weitergeht und Giannis dann ein bisschen mehr in der Zone biesten kann, wer weiß. Das wäre schon ziemlich cool, aber keine Ahnung, wie realistisch das ist. Wir werden es beobachten. Unterm Strich, super schade für Damian Lillard, dessen, wie gesagt, Karriere als Topspieler vermutlich leider vorbei ist. Und sehr, sehr ungünstig für Giannis und die Bucks, was die nähere Zukunft angeht. Du hast gerade schon das Zauberwort Supporter-Folge gedroppt. Da wollten wir euch noch ganz kurz, bevor wir dann zum weiteren Inhalt dieser Folge kommen, nach mehr als einer halben Stunde dann irgendwann mal, ganz gerne darauf hinweisen. patreon.com/DoubleStepBack. Da findet ihr Bonus-Content und da habt ihr vor allem natürlich die Möglichkeit, uns und unsere Arbeit mit kleinen monatlichen Beiträgen zu unterstützen. Und was haben wir denn, erzähl's mal den Leuten, Julius, was war gestern gedroppt? Supporter-Folge? Vorgestern?
Gestern. Gar nicht
mehr. Gestern. Also, was haben wir besprochen?
Dienstag, wenn die Folge jetzt hier droppt, dann wird's vorgestern gewesen sein. Wir haben darüber geredet, ob es noch Hoffnung gibt für die Los Angeles Lakers, woran es liegt, dass sie in der Serie zum damaligen Zeitpunkt mit 3-1 hinten liegen, beziehungsweise lagen. Das Spiel 5 wird dann stattgefunden haben, wenn diese Folge online ist. Das heißt, die Serie ist entweder zu Ende oder es geht weiter. So oder so dürfte man noch sehr aktuell sein. Mittlerweile auch jede Menge Supporter-Folgen da am Start. Einmal die Woche circa erwartet euch da noch extra Content. Also wer Lust hat, von unseren treuen Hörern unsere Arbeit noch ein wenig weiter zu unterstützen, wer ein paar Euro im Monat übrig hat und sagt, die Jungs machen coolen Content, wir wollen sie unterstützen und wir wollen noch mehr von diesem coolen Content, dann sind wir da für jeden Einzelnen super dankbar, sind gerade auf dem Weg, die 200er-Marke zu knacken, haben jetzt auch das Feature eingeführt, dass man gleich fürs ganze Jahr eine Mitgliedschaft abschließen kann. Da gibt's dann auch noch mal einen schönen Rabatt, wenn man das macht. Da hat auch gestern ein neuer Supporter gleich fürs ganze Jahr sich die Rollenspieler-Mitgliedschaft gegönnt. Also sehr, sehr cool. Das gibt uns dann auch so ein bisschen Sicherheit und Planbarkeit. Ihr spart und wir können ein bisschen besser planen. Also auch da Win-Win. Sehr feine Sache. Würden uns, wie gesagt, sehr freuen. Link zu unserem Patreon ist unten in der Folgenbeschreibung mit drin. Checkt das Ganze gerne mal aus. Und dann hätte ich gesagt, kommen wir zum Hauptteil der heutigen Folge.
Sehr gerne. Und die Frage, ich habe es ja schon ein bisschen angerissen, das wird wahrscheinlich ein wenig philosophisch. Ich würde sagen, wir unterhalten uns drüber, warum Teams wie die Magic und die Rockets, die ja kurz vorm Ausscheiden stehen, die Magic sind bereits raus, sich so schwer tun zu scoren und auch so schwer tun, irgendwo ihre elitäre Defense in die Postseason zu retten. Und da sind wahrscheinlich die Rockets das beste Beispiel dafür. Weil bei den Magic und auch bei den Heat, die absolut weggefickt wurden von Cleveland über diese 4 Spiele hinweg und die überhaupt kein Land gesehen haben, unter anderem eben auch, weil sie sich sehr schwer getan haben, effiziente Offense zu generieren. Aber bei denen kannst du zumindest sagen, Cleveland gegen Miami, Boston gegen Orlando, da waren die Kräfteverhältnisse einfach auch sehr klar verteilt. Die haben jeweils gegen ein viel, viel besseres Team gespielt. Kompletteres Team, tieferes Team, besseres Team, unterm Strich einfach. Und da, gut, ist es eine Überraschung. Und andersrum, wenn die Magic jetzt offensiv etwas mehr Feuerkraft gehabt hätten, vielleicht hätten sie ein Spiel mehr klauen können. Aber im Großen und Ganzen hätte das wahrscheinlich nicht allzu viel geändert. Aus deutscher Sicht, wir werden natürlich gleich noch über die Magic sprechen. Aber ich glaube, in Houston ist wahrscheinlich der sinnvollste Ort anzufangen, weil auch hier muss man sagen, es ist eine besondere Konstellation, dass du mit den Warriors auf ein Team triffst, das zwar den Seventh Seed am Ende durchs Play-In erobert hat, das aber nicht spielt wie ein siebter Seed in den letzten Wochen und das auch einfach auf dem Papier besser ist als ein klassischer siebter Seed. Dennoch, Houston, Platz 2 im Westen, auf dem Papier, rein vom Seeding her, als Favorit gegangen in diese Serie. Jetzt steht man mit 1-3 mit dem Rücken zur Wand. Ein Spiel sogar verloren in Abwesenheit von Jimmy Butler, was natürlich besonders wehgetan hat. Und es liegt vor allem daran, und ich muss sagen wirklich, ich habe in meiner Basketball-Schau-Karriere selten so viel Schmerz verspürt, wie als ich zugesehen habe, wie Dylan Brooks den nächsten contesteten Midranger nimmt oder Jalen Green das nächste Mal mit vollem Karacho und offensichtlich mit sehr wenig Körperkontrolle in Draymond Green reinspringt und reindrivet oder wie Alperen Şengün einen viel zu optimistischen Midrange Pull-up slash Hookshot, der auch noch nicht wahnsinnig schön aussieht, nimmt. Ja, die Warriors haben eine elitäre Defense, auch jetzt wieder in den Playoffs, aber das ist unterm Strich schon ganz schön gruselig, was da Houston zum Teil offensiv versucht, aufs Parkett zu bringen.
Mhm. Video von mir geht online innerhalb der nächsten Stunde, in dem es schlicht und ergreifend darum geht, dass die Warriors die Rockets outsmarten in dieser Serie, die besseren Adjustments machen, das Coaching-Duell zwischen Kerr und Udoka geht, wie schon vor 3 Jahren, sehr, sehr deutlich an Steve Kerr, der einmal mehr zeigt, warum er womöglich sogar ein unterbewerteter Head Coach ist und einer der absolut besten in der NBA aktuell und mit Sicherheit auch aller Zeiten. Die Warriors Defense, elitär, du hast es angesprochen, sie spielen jetzt hier nicht gegen ein offensives Superteam, aber sie machen all die richtigen Adjustments, sie machen alles richtig, was man richtig machen kann und das killt die Houston Rockets bisher. Draymond Green ist, und das meint vollkommener Ernst, der beste Playoff-Defender, den es aktuell gibt in der NBA. Schaut euch diese Serie an, die jetzt gerade läuft. Achtet auf Draymond Green und man sieht Possession für Possession, was für ein Impact Draymond Green hat mit seiner Physis, mit seiner Präsenz, mit seiner Fähigkeit zu kommunizieren, mit seinen Kollegen zu interagieren, wie er vorhersieht, was der Gegner macht, wie er immer richtig steht, wie er basically immer alles richtig macht, das ist schon ziemlich unfassbar. Also Draymond Green verteidigt auf einem absurden Level und es ist ziemlich verrückt, wenn man darüber nachdenkt, wie alt er schon ist für Basketballverhältnisse und wie lange er das auch schon macht. Und dass er immer noch diesen Knopf hat, Playoff, Flip Switch, jetzt bin ich wieder der Beste darin, das ist halt ziemlich crazy. Und wenn du dann noch mit dazu nimmst, dass, wie gesagt, Steve Kerr eine Menge gute Adjustments macht, die Rockets haben dieses Spiel 2, was sie gewonnen haben, auch dank Jalen Green durch ihre Offense gewonnen. Also in meinen Augen, weil die Defense ist einfach immer so da, aber in Spiel 2 war halt dann auch die Offense mal da, was daran lag, dass man immer wieder mit diesem Şengün Green Pick and Roll da Vorteile kreiert hat, dass man Post gekillt hat in dieser Drop Coverage, dass Draymond Green, den die Warriors an Amen Thompson abgestellt haben, da noch nicht so wirklich viel involviert war, auch wenn er natürlich Thompson viel ignorieren konnte, aber wenn du halt der Weakside Lowman bist oder so generell der Lowman und Roamer, du bist nicht in so vielen Szenen involviert wie als Dropback im Zentrum, wo du ja basically immer irgendwo mit am Start bist. Und was die Warriors dann gemacht haben ab Spiel 3 ist, sie haben Draymond Green an Alperen Şengün gestellt und sie haben Post an Amen Thompson gestellt. So, das hat dazu geführt, dass dann auf einmal Draymond Green in all diese Ballscreen Actions involviert war. Er ist ein überragender Drop-Defender, er kann an Şengün ran-switchen, er kann ihn im Post verteidigen. Man hat Post, der dann weit weghelfen kann, immer wieder von Amen Thompson, der als guter Rebounder auch in Korbnähe sein sollte, damit man dieses Duell an den Brettern nicht verliert. Und die Warriors, die machen halt einfach sehr, sehr viel richtig. Sie erkennen die Spielzüge, sie kommunizieren miteinander. Da war diese eine Szene, und die habe ich auch in meinem Video mit drin, da laufen die Rockets ein Spain-Pick-and-Roll. Und es gibt verschiedene Arten, ein Spain-Pick-and-Roll zu verteidigen. Du kannst es so spielen, dass jeder bei sich, bei seinem Mann bleibt. Es können zwei der drei Defender switchen. Und was die Warriors gemacht haben, sie haben quasi getriple-switched. Jeder der drei involvierten Defender ist gewechselt zu einem anderen Defender. Das war vorher abgesprochen. Und das, klar, kann man irgendwo sagen, ey, wir sind in den Playoffs, das kann schon mal sein. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass mal in irgendeiner Serie ein Team zum ersten Mal Spain Pick and Roll gelaufen hat und das andere Team gesagt hat, okay, wir wissen genau, was wir machen. Wir kommunizieren miteinander, jeder weiß genau, was zu tun ist. Und das wird dann auch perfekt ausgeführt. Das sind so Kleinigkeiten, die halt bei den Warriors einfach funktionieren. Sie bauen immer wieder Zone-Defenses ein, gerade so nach Auszeiten und zu Beginn von Vierteln, um halt die ATOs zu durchbrechen. Da war diese eine Szene, wo das so eine 1-3-1-Zone ist, die dann inmitten des Angriffs, als sie aber in die Mitte geht, auf einmal zu einer 2-3-Zone wird, was halt crazy ist. Also immer wieder sehr, sehr viele Situationen, wo die Rockets nicht das kriegen, was die Rockets haben wollen. Man versteckt Steph, wie gesagt, Draymond ist regelmäßig involviert. Das ist schon ziemlich genial, was die Warriors hier gegen einen zugegebenermaßen natürlich jetzt auch nicht elitäre Offense machen. Und es hilft natürlich, dass dann ein Amen Thompson komplett unfähig ist, Post im 1 gegen 1 zu schlagen. Das kommt natürlich den Warriors sehr zugute, aber solange das noch so ist, werden die Rockets halt auch Probleme haben. Und das Jalen Green, der ein Top-5-Athlet in der NBA ist, ein Spiel im Monat hat, wo er 7 oder 8 Dreier trifft, und das ist dann sein eines gutes Spiel im Monat, und in allen anderen Spielen ist er nicht gut, obwohl er ein Top-5-Athlet in der NBA ist. Das ist halt Wahnsinn. Das ist halt wirklich komplett Wahnsinn. Und Schengen, der wirklich seine Grenzen aufgezeigt bekommt in diesen Playoffs gegen eine Playoff-Defense, die weiß, was er gerne macht und die ihm halt dann seinen Plan A, B und C wegnimmt. Und dann ist Plan D halt dieser ugly Push-Shot von der Freiwurflinie, den du gerade angesprochen hast. Also, es ist zu einem Teil miese Offense, es ist zu einem großen Teil in meinen Augen überragende, kluge Defense. So oder so, ich habe die Rockets massiv überschätzt, leider.
Ja, würde ich mich anschließen. Es ist vor allem, und das ist etwas, das dann sich auch bezieht auf die Magic und die Heat, die man hier, wie gesagt, in diese Kategorie von Top-Defense-Teams mit strugglender Offense, die jetzt in den Playoffs einfach ganz klar die Grenzen aufgezeigt bekommen, die man damit reinstecken kann. Es fehlt das Wichtigste, was du brauchst für eine wenigstens mal solide Playoff-Offense, und das ist ein überdurchschnittlicher oder im besten Fall natürlich sogar elitärer Creator. Wir sind es bei den Pistons. Cade Cunningham ist jetzt nicht einer der effizientesten, elitärsten Creator dieser Liga, aber er hat riesige Schritte gemacht in dieser Hinsicht in den letzten Jahren. Und selbst wenn das jetzt hier seine erste Playoff-Serie ist, macht er einen zumindest gut genugen Job in der Hinsicht, dieser Initiator zu sein und die Vorteile zu kreieren, damit die Pistons Offense mithalten kann mit dem, was New York aufs Parkett bringt. Das ist bei den Rockets leider nicht der Fall. Wenn der primäre Creator in Situationen halt Fred VanVleet oder Jalen Green, den du gerade zu Recht sehr kritisiert hast, der einfach ja mal wieder eine sehr, sehr interessante Statline-Historie aufweist, war jetzt nicht irgendwie 4 von 5 Mal Single Digits oder irgendwie 3 von 4 Mal Single Digits in diesen ersten Spielen. Hast du es im Kopf zufällig durch dein Video?
Weiß ich jetzt genau.
Die Scores von Jalen in den Spielen.
Nein, ja, es genau war aber, glaube ich, sehr viel einstellig und dann einmal 38.
Genau, 7, 38, 9, 8. Das ist halt als der vielleicht vielversprechendste offensive Creator auf dem Papier von seinen athletischen Voraussetzungen her. Und ansonsten sind es halt VanVleet und Şengün, der dann auch eher so ein Spielertyp Sabonis ist von seinen Anlagen her als jetzt ein Spielertyp Jokic, der dir halt diese Scoring Gravity ausstrahlen kann. Das kann Şengün nicht. Und das wird er vielleicht auch nie auf dem Level, also auf dem Level von Jokic kann das sowieso niemand, aber das wird Şengün wahrscheinlich auch nie können auf dem Level, dass es dann reicht, um die erste offensive Option von einem richtig guten Team zu sein. Über Dylan Brooks wollen wir gar nicht anfangen zu reden. Und dann hast du auch noch solche Schwachstellen wie Amen Thompson, der einfach ignoriert wird am Perimeter. Das ist schon echt rough vom Personal her, was die Rockets da versuchen. Und es geht immer wieder auf den Punkt zurück. Es fehlt dieser elitäre Creator, der die Zügel in die Hand nehmen kann, der Vorteile generieren kann, die dann seine Teammates im besten Fall erweitern und dann letztendlich ausnutzen können. Und das haben einfach die Rockets nicht. Und das haben auch die Magic nicht mit Paolo Banchero und Franz Wagner. Bei aller Liebe zu Franz, er ist nicht dieser effiziente Creator. Paolo ist es auch nicht. Da sind wir immer wieder kritisch, was das angeht. Und bei den Heat war es in der regulären Saison phasenweise Tyler Hero, der aber jetzt dann auch eben ganz deutlich an seine Grenzen stößt gegen eine Cleveland Defense, die am Perimeter vielleicht nicht allzu viel dagegenhalten kann, eigentlich auf dem Papier. Weswegen ich super gespannt bin, wie sie gegen Tyrese Halliburton, oder wie Tyrese Halliburton besser gesagt, gegen die Cavs aussehen wird. Da werden wir, vielleicht ganz kurz der Hinweis an der Stelle, wir haben es gerade im Off besprochen, wir wollen am Samstag eine Folge droppen, auch wieder hier im öffentlichen Feed, zweite Folge diese Woche, second week in a row, we go back to back, wo wir dann schon mal auf die am Sonntag startende Indiana-Cleveland-Serie schauen wollen und vielleicht steht bis dahin fest, auf wen die Thunder treffen werden oder auf wen die Celtics treffen werden. So oder so werden wir ein bisschen über die drei großen Favoriten sprechen, wie sie sich geschlagen haben, werden eine konkrete Preview schon liefern für Cleveland, Indiana und eventuell, wenn bis dahin schon weitere feststehen, dann auch konkrete Previews für die OKC und die Boston-Serie. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen den Faden verloren. Was habe ich davor gesagt? Tyler Hero.
Genau.
Ist es nicht, dieser elitäre Creator. Alle drei Teams haben den nicht und das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Und dann noch im Falle von Houston und auch im Falle von Orlando natürlich schlechtes Shooting auf den Rollenspielerpositionen. Das sind so die Hauptgründe, warum es diese Teams nicht schaffen, Offense zu generieren, effizient in den Playoffs.
Ja, absolut. Was uns zum philosophischeren Teil der heutigen Folge bringt, oder?
Ja, warte noch kurz. Ich wollte die Dreierquote von diesen Teams jetzt gerade googeln. Ah nee, ich bin bei der Frequency. Okay, Gott sei Dank. Da stand gerade Boston 50%. Also nee, das kann nicht sein. Ich bin bei der Frequency. Ich wollte die Dreierquote, Frequency, hier sind wir bei Accuracy. Das ist alles Non-Garbage Time. Und natürlich muss man dazu sagen, Small Sample Size ist ja klar. Da haben wir Miami auf Platz 11 unter den Playoff- und Play-In-Teams. Sogar mit einer leicht überdurchschnittlichen Quote. Houston auch sogar mit einer leicht überdurchschnittlichen Quote. Aber Orlando trifft halt oder hat jetzt getroffen, kann man ja sagen, die Serie ist vorbei. 27,2% ihrer Dreier. Also selbst wenn du einen elitären Creator hättest, der deine Mitspieler freispielen kann, mit 27% Dreierquote kommst du halt nicht weit in den Playoffs, auch wenn es nicht gegen Boston geht.
Ja.
Jetzt können wir gerne zum philosophischen Teil kommen. Defense wins Championships. Wir haben, wenn wir uns zurückerinnern, in die graue Vorzeit der Double Step Back History und etwas, worauf wir natürlich auch immer wieder Bezug nehmen im Laufe dieses Podcasts, die großen Faktoren, die einen Contender und die einen Meisterschaftsanwärter ausmachen. Und da war ein Super-Superstar, was ja in der Regel gleichbedeutend ist mit elitärer Creator, war da mit dabei. Da war aber auch mit dabei eine elitäre Defense in den Playoffs. Und wie sich jetzt, wie ich finde, dieses Jahr deutlich herausstellt, du kannst schon noch irgendwie hinkommen mit der einen Seite, wenn du diesen Superstar hast, ohne die elitäre Defense, das haben zum Beispiel die Nuggets 2022 teilweise zumindest bewiesen. 23, Entschuldigung. Aber andersrum ist halt sehr schnell Endstation, wenn du es nicht schaffst, Offense zu generieren in den Playoffs.
Ja, absolut. Das sind die beiden großen Faktoren gewesen. Wir hatten damals auf die letzten 10 oder so Jahre geguckt und haben halt quasi geguckt, okay, die Champions, wenn wir jetzt zurückgehen, aktualisiert, die Boston Celtics hatten 2024 die beste Defense der NBA in den Playoffs. Jetzt weiß nicht, wie es statistisch aussieht, aber das war die beste Defense der NBA in diesem Jahr. Statistik hin oder her. Die Nuggets hast du jetzt gerade als kleine Ausnahme angesprochen. 2022 hatten die Warriors die beste Defense, 2021 die Bucks, die Bubble Lakers, die Raptors mit Kawhi und Gasol und Van Vliet und Siakam und Ananobi und allen damals in 2019, 2018 die Warriors, die defensiv unterbewertet waren in dieser Dynasty-Zeit, 2017 die Warriors und dann 2016 die Cavaliers. Da kann man dann den Case machen, okay, waren sie jetzt wirklich die beste Defense? Wer weiß. Sie waren auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Defense. Das heißt, in vielen der letzten Jahre ist auch wirklich das Team mit der besten Defense Meister geworden. Und die viele dieser Teams hatten auch diesen alles überstrahlenden Superstar. Die jetzt vielleicht in umgekehrter Reihenfolge, die Cavaliers damals hatten LeBron, dann Steph und KD, Kawhi 2019, AD und LeBron 2020, Giannis 21, Steph 22, 23, Jokic 2024, die Celtics, die hatten nicht diesen alles überstrahlenden Superstar, aber auch da kommt wieder dieses Ding mit den verschiedenen Faktoren mit rein. Sie haben jetzt nicht gegen die allerbesten Gegner gespielt und sie hatten, wie gesagt, die beste Defense der NBA, wenn halt verschiedene Faktoren zutreffen, dann reicht das, um andere Faktoren zu überdecken. So, es war halt einfach nicht nötig, dass die Celtics ein alles überstrahlenden Superstar hatten. Sie haben mit Jason Tatum einen klaren Top-10-Spieler, Top-7-Spieler, vielleicht Top-5-Spieler in der NBA gehabt. Das hat gereicht, aber sie brauchten nicht diesen generational Superstar auf dem Höhepunkt seines Schaffens, so wie das Giannis in 21 oder LeBron in 16 beispielsweise waren, weil sie halt die elitäre Defense hatten und weil sie jetzt auch nicht so besonders gefordert wurden in diesem Playoff-Run. Etwas, was man jetzt zum Beispiel auch sagen kann über die 23er Nuggets oder die 22er Warriors. Das bedeutet, Defense wins Championships hat sich jetzt in meinen Augen nicht so sehr geändert. Wir wollen erstmal nicht überreagieren nach ein paar Erstrunden-Games, ist meine Meinung. Ich denke, dass wir auf jeden Fall nochmal auf dieses Thema zurückkommen sollten, wenn dann am Ende der Champion feststeht, weil es gibt eine sehr realistische Welt, in der die Oklahoma City Thunder NBA Champion werden, die jetzt übrigens auch die mit Abstand beste Playoff-Defense statistisch haben bisher, 2025, und die Thunder halt, weil sie halt defensiv so komplett überragend sind, Meister werden, und dann sagen wir da vielleicht, ja gut, es hat sich mal wieder gezeigt, eine elitäre Defense ist einer der ganz, 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 ganz großen Schlüssel zum Titel. Ich würde aber weggehen von dieser Idee, dass eine elitäre Defense reicht, um dich zum Contender zu machen, weil, also ich weiß nicht, ob jemand vorher diese Idee hatte, bei mir war es jetzt vielleicht nicht unbedingt so, aber Defense wins Championships deutet so ein wenig darauf hin, dass Defense das A und O und das Wichtigste ist und der Schlüssel zu einer Meisterschaft, und ich glaube, dieses Statement ist in der modernen NBA, wo Offenses immer und immer besser werden, Defenses werden auch besser, aber offensiv werden schneller besser und die Qualität der Offense, auch im Zusammenhang mit den Regeln, die es gibt in der NBA und wie sich das Spiel entwickelt, das nimmt stärker zu, die Qualität, als das bei Defenses tut. Und deswegen ist so, glaube ich, dieses Statement, so Defense wins Championships und das ist so das A und O, das ist, glaube ich, nicht mehr wahr, weil, und das zeigen die bisherigen Playoffs, wenn du halt offensiv komplett kacke bist, und mit komplett kacke meine ich aber mal sowas von scheiße, dann kannst du defensiv noch so gut sein. Da ist das Shot-Making-Level und die individuelle Klasse nicht nur von den Stars, sondern auch mittlerweile von den Rollenspielern. Und wir werden auf jeden Fall mal irgendwann eine Folge dazu machen. Wir haben das noch nicht besprochen, das entscheide ich jetzt einfach. In der wir so ein bisschen.
So wie alles hier in dem Podcast.
In der wir so ein bisschen darüber reden, wie wichtig sind denn überhaupt noch diese alles überstrahlenden Superstars? Weil Rollenspieler werden so viel besser, dass es vielleicht einfach auch gar nicht mehr so wichtig ist, diese Superstars und den besten Spieler einer Serie zu haben, weil Rollenspieler geben dir mittlerweile so viel, nicht mehr einfach nur so Catch and Shoots und was weiß ich was, 3&D, sondern Rollenspieler dribbeln mittlerweile auch und spielen extra Pässe, attackieren Closeouts, machen was in der Transition und dieses beste Spieler in der Serie, was vor, weiß nicht, 20 Jahren noch dein Garant war, ist es vielleicht heute auch nicht mehr so, deswegen das vielleicht auch ein Thema für einen anderen Tag. Worauf ich hinaus möchte, wenn du halt komplett kacke bist offensiv, dann kannst du defensiv noch so gut sein. Du gibst dir vielleicht eine Chance in vielen Spielen und gerade am Beispiel der Orlando Magic, sie haben sich in einigen dieser Spiele eine Chance gegeben. Sie haben dieses Spiel 3, was sie ja gewonnen haben, 95-93, da haben sie sich eine Chance gegeben, dieses Spiel zu gewinnen, die sie auch genutzt haben, weil sie sich auch auf ihre Defense verlassen konnten in diesem Game. Man hat 103 Punkte in Spiel 1 zugelassen, weil man defensiv ordentlich ist. Das heißt, du gibst durch eine stabile Defense deiner Offense die Gelegenheit, dir das Spiel zu gewinnen. Wenn natürlich du dann offensiv nur 86 Punkte machst, weil du kein Scheuntor triffst und weil deine beiden besten Spieler halt keine guten Playoff-Creator sind, dann ist es halt egal, wenn du 103 zulässt. Sie haben 109 zugelassen in Spiel 2. Das sollte dir gegen die Celtics auch zumindest eine theoretische Chance geben. Sie haben 107 zugelassen in Spiel 4, wieder nur 98 gemacht. Man hat 120 jetzt natürlich zugelassen, das ist dann in Spiel 5 dann schon schwierig, so ein Spiel dann zu gewinnen. Aber ähnliches mit den Rockets. Man hält ja auch die Warriors regelmäßig bei um die 100 Punkten. Zumindest gibt man sich damit eine Chance, in so einer Crunch-Time das Spiel zu gewinnen oder durch solche Performances wie von Jalen Green in Spiel 2 dann halt die Dinger zu gewinnen. Aber wenn halt deine Offensive Nummer 1 und 2, wenn die halt nicht konstant sind und halt in den Playoffs schnell an ihre Grenzen stoßen, dann bringt dir das nicht viel, wenn du 104 Punkte zulässt, weil du halt selber nur 96 oder so machst. Das ist dann halt so ein bisschen das Problem. Das heißt, Defense alone bringt dir halt nicht wirklich viel. Du brauchst zumindest ein ordentliches offensives Level und zumindest einigermaßen verlässliche Creator. Ansonsten wird's halt sehr schnell sehr düster. Wenn du jetzt natürlich wie OKC die elitäre Defense hast und halt auch offensiv elitär bist oder Clevelands Beispiel oder Boston meinetwegen auch da noch mit rein, dann, ja, hast du halt beides und dann bist du halt auch im sehr, sehr engen Contenderkreis.
Was glaubst du denn, das ist jetzt spontan noch philosophischer, was glaubst du denn, wie es andersrum wäre? Weil so ein Team wie die Nuggets, die ja diese eine große Ausnahme für die elitäre Defense-Regel waren, die hatten ja zumindest eine kompetente Defense. Die haben es geschafft, in den Playoffs dann ihre Defense auf ein akzeptables Level zu schrauben. Was glaubst du denn, wenn es andersrum wäre, wenn du absolut elitär bist in der Offense, in den Playoffs, aber defensiv dann wiederum so sehr abstinkst, ist ja sicherlich auch irgendwann der Punkt erreicht, an dem es keinen Unterschied macht. Da kannst du so viel scoren, wie du willst. Wenn du es halt gar nicht schaffst, Stops zu generieren, also quasi die Rockets nur halt umgedreht, aber wahrscheinlich kommst du mit der umgedrehten Konstellation, also mit einer elitären Offense und einer scheiß Defense, kommst du tendenziell wahrscheinlich weiter als mit einer scheiß Offense und einer elitären Defense, oder?
Ich weiß es nicht, weil ich glaube, dass die elitäre Defense, dass das übertragbarer ist und dass es dir leichter fällt, das konstant von Spiel zu Spiel aufs Parkett zu bringen. Klar, elitäre Offense verschwindet dann auch nicht einfach so, aber gerade in so einer Miss-or-Make-dreierlastigen Liga, wenn du halt dann einen Abend hast und in so einer Serie ist ein Abend vielleicht dann schon relativ viel, wo dann halt nicht so richtig was fällt, dann wird's halt auf einmal schon schwierig. Also offensiv ist, da ist, glaube ich, die Varianz einfach größer. Und wenn du wirklich diese Defense hast, wo du weißt, okay, die scoren nicht mehr als 110 Punkte gegen uns, dann ist das, glaube ich, übertragbarer und leichter so zu halten von Abend zu Abend, würde ich sagen. Aber es ist super schwierig. Ich glaube nicht, dass es eine richtige oder falsche Antwort gibt. Ich glaube, dass es wirklich so ein 50-50-Ding ist, dass du zu 50% deine Offense brauchst. Und in einer Offense ist es halt nun mal wichtig, dass du diesen elitären Creator hast. Ergo dieser alles überstrahlende Superstar. Und zu 50% deine Defense. Und wenn du dann aber ein Beispiel hast, wo wir über die Nuggets reden, wo du nur eins von den beiden hast und das andere ist passabel, dann brauchst du noch den dritten Faktor, und zwar nicht gegen jemanden spielen in diesen Playoffs, der dir diese Schwächen halt aufzeigen kann. Und ich habe es immer wieder gesagt, die Nuggets hatten das große Glück, bei allem Respekt, in den 2023er Playoffs, dass sie nicht ein einziges Mal gegen ein Team gespielt haben, was sowohl elitär ist, den Korb zu attackieren, als auch elitär darin, dich von draußen abzuschießen. In Runde 1 hat man gespielt gegen Minnesota, die waren in beiden nicht gut. In Runde 2 hat man gegen Phoenix gespielt, die konnten halt nur gut werfen, aber nicht den Korb attackieren. In Runde 3, in den Conference Finals, hat man gegen die Lakers gespielt, die waren gut, den Korb zu attackieren, haben aber nichts getroffen von draußen. Und gegen Miami war dann schon wieder keiner dieser beiden Bereiche so wirklich gut. Wenn man gegen ein Team gespielt hätte, mit einer wirklich elitären Offense, was beides mitbringt, dann hätte das eventuell auch anders aussehen können. Und bei den Celtics ja gerade, die hatten jetzt nicht diesen allesüberschreitenden Superstar, aber das ist halt eines der wenigen Beispiele in NBA History, wo du eine All-Time-Great-Offense trotzdem hast, obwohl du nicht diesen einen allesüberstrahlenden All-Time-Great-Superstar hast. Aber das ist jetzt natürlich auch, ja, schwer dann so nachzumachen, weil es, wie gesagt, noch nicht so oft vorkam in der Geschichte der NBA, dass ein Team so gut war offensiv ohne diese Driving Force dahinter. Das heißt, ich glaube, beide Faktoren sind in ähnlicher Weise wichtig. Und wenn einer dieser beiden Faktoren nicht so da ist, dann musst du hoffen, dass du in den Playoffs nicht gegen ein Team spielst, was das ausnutzt. Also wenn du jetzt nur offensiv genial bist und defensiv mittelmäßig, dann kannst du trotzdem Meister werden, aber du solltest dann nicht gegen eine elitäre Offense spielen in diesen Playoffs. Und wenn du jetzt nur defensiv richtig genial bist, aber offensiv so Mittelmaß, dann kannst du es trotzdem sehr weit schaffen, aber es wäre besser für dich, wenn du nicht gegen ein Team spielst, was eine elitäre Defense mitbringt, wo dann deine Offense scheitert. Und für mich ist so ein bisschen das Learning aus diesen ersten Playoff-Wochen, dass man nicht allzu viel auf Teams setzen sollte, die nur auf einer Seite des Balles richtig, richtig gut sind, sondern Teams, die dann auch in der Regular Season schon gezeigt haben, die können beides.
Ein Gedanke noch, weswegen man in die Richtung tendieren könnte, dass tendenziell eine elitäre Defense und eine schlechte Offense vielleicht dann doch ein bisschen erfolgsversprechend sind, weil ja eine elitäre Defense automatisch zu besserer Offense führt durch Transition-Gelegenheiten, durch Early Offense.
Andersrum, vielleicht nicht in dem Rahmen, aber wenn du immer wieder den Ball verwirfst und Turnover produzierst, so wie die Lakers in Spiel 1 gegen Minnesota, dann bist du halt ständig dabei, in der Transition zu verteidigen.
Ja, auch klar.
Deswegen, das eine profitiert sehr von dem anderen. Und das ist dann vielleicht auch so ein Learning, dass du, klar, die Magic sind überragend im Halbfeld, aber wenn du halt ständig deine Dreier verwirfst, live Rebounds abgibst und den Ball verlierst, dann bist du halt nicht so oft im Halbfeld. Und dann kann deine Halbfeld-Defense noch so gut sein, um quasi zu garantieren, dass du regelmäßig auch wirklich im Halbfeld verteidigen kannst und deine defensiven Stärken zum Vorschein bringen kannst, musst du halt auch am anderen Ende punkten. Und das Ähnliche lässt sich ja auch beobachten in der Rocket-Serie. Wenn das nur ein Halbfeld-Game wäre, wo, gut, okay, das widerspricht sich jetzt ein bisschen, weil die Rockets halt auch sehr davon leben, dass sie in der Transition quasi funktionieren. Aber wenn es die Rockets regelmäßiger schaffen würden, dass die Warriors einfach nur im Halbfeld agieren, dann könnten sie da mit ihrer Defense richtig für Trouble sorgen. Aber weil die Rockets halt ständig alles verwerfen und den Ball wegwerfen und daneben werfen, können die Warriors immer wieder auch aufs Tempo drücken, in diesen Situationen das Spiel schnell machen. Und was bringt es dir, wenn deine Defense genial ist, wenn sie formatiert ist, wenn sie halt verhältnismäßig eher selten überhaupt in diese Formation reinkommt? Das bedeutet quasi, wenn du jetzt richtig scheiß bist offensiv, aber defensiv elitär, das ist schön für dich, aber diese scheiß Offense wird dir zum Verhängnis, weil diese ganzen Misses halt deiner Defense dann schaden. Und andersherum ist es ähnlich. Also auch das vielleicht, was dafür sprechen würde, dass es positiver ist, an beiden Enden des Parketts ordentlich zu sein.
Spannende Fragen, denen wir uns in den nächsten Wochen und Monaten bestimmt auch hier und da nochmal widmen werden. Hast du jetzt noch irgendwelche Gedanken oder wollen wir den Sack zumachen so langsam?
Boah, es fühlt sich so an, als ob wir nicht alles besprochen haben, was man besprechen kann. Wäre wahrscheinlich, muss ich ganz ehrlich sagen, noch gerne ein bisschen tiefer rein, aber mir fällt jetzt auch nicht so wirklich ein, worüber wir da jetzt noch speziell reden können, oder ich habe jetzt auch keine konkrete Frage oder so, was jetzt irgendwie noch ein Thema aufmachen würde. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt halt drüber nachdenke, warum die Rockets ausgeschieden sind, dann wäre wahrscheinlich nicht mein Anhaltspunkt, weil sie es nicht geschafft haben, ihre elitäre Defense aus der Regular Season halt in den Playoffs zu halten. Und bei dem Magic ist das ähnlich. Ich glaube nicht, dass die Magic ausgeschieden sind, weil sie ein 117er Defensivrating abgegeben haben und dementsprechend halt die Celtics nicht so perfekt, wie sie das vielleicht gehofft haben, davon abhalten konnten zu scoren, sondern da geht dann wirklich schon der Blick in Richtung, wie können wir uns offensiv verbessern. Auf der anderen Seite, wir reden über die Lakers, die einen 119er Defensivrating bisher abgeben. Die sollten sich im Sommer dringend Gedanken machen, wie wir die Defense verbessern können. Und Ähnliches gilt für Milwaukee und Miami. Ja. Das heißt, jedes Team muss diese Gleichung für sich irgendwie anders definieren und halt schauen, okay, gut, bei uns hat es halt an der Offense gelegen, bei uns hat es an der Defense gelegen. Was können wir dann entsprechend machen? Das ist vielleicht auch eine ganz gute Lehre. Und was hier halt auch so ein bisschen herausstellt, ist, dass diese dreiwöchige Stretch, wo die Gegner der Lakers einfach nichts getroffen haben in der regulären Saison, halt jetzt nicht unbedingt gezeigt hat, dass sie die beste Defense haben.
Die Lakers haben doch keine elitäre Defense, komisch.
Ja, die haben sie nämlich absolut nicht. Das wird bisher auch sehr gnadenlos deutlich.
Die Magic hingegen, die müssen sich im Sommer Gedanken machen, wie sie ihre Offense verbessern, und zwar drastisch. Ja. Und da ist mir die Tage mal aufgefallen, so easy wird das wahrscheinlich gar nicht. Also wenn wir dran denken, wie die Magic im vergangenen Sommer noch massig Capspace hatten und so. Dadurch, dass die Extensions von Jalen Suggs und von Franz Wagner, die dann nächstes Jahr zusammen weit über 70 Millionen verdienen werden, beide gleichzeitig reinkicken jetzt im kommenden Sommer und du ja dann auch noch so ein bisschen vorkalkulieren musst, dass die Paolo-Extension, die er jetzt im Sommer bekommen wird, reinkicken wird 2026. Also die Magic sind Stand jetzt für die kommende Saison und da sind Teamoptionen für Gary Harris zum Beispiel mit dabei, wo man sagen könnte, okay, vielleicht werden sie den einfach ziehen lassen. Oder Corey Joseph oder Caleb Houston, Starting Playoff Point Guard Corey Joseph. Da sind solche Geschichten dann schon auch dabei und du hast mit Cole Anthony und mit Wendell Carter, so, du hast Goga Bitadze, Du hast ein paar kleinere bis mittelgroße Verträge. Also sie haben schon eine gewisse Flexibilität. Jonathan Isaac wird 15 Millionen verdienen nächstes Jahr. Du hast eine gewisse Flexibilität, aber dadurch, dass die beiden Extensions reinkicken von Sachs und Wagner, dass du KCP bezahlt hast, dass du Paolo bezahlen musst. Die Magic sind aktuell bei einer Payroll von knapp unter 200 Millionen für die kommende Saison mit all diesen Teamoptionen.
Ja.
Allzu viel Spielraum, gerade was Free Agency angeht, ist da nicht.
Das ist halt ein echtes Problem, wenn du
ja, absolut.
Deinen beiden besten
Spielern so viel Kohle zahlst. Hast du denn überhaupt eine realistische Chance, außer dich zu fragen, also außer darauf zu setzen, dass Jalen Suggs, der ja jetzt größte Teile verletzt war in der Saison, der dir aber offensiv jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei verspricht. Also hast du denn überhaupt eine andere Chance zu sagen, wir hoffen darauf, dass Franz und Paolo und vielleicht Suggs mit Abstrichen zu dieser elitären Creation uns bringen können? Oder dann musst du halt ganz groß denken und entweder Paolo oder Franz traden. Andere Wege gibt's wahrscheinlich nicht.
Die Magic müssen sich ihre beiden besten Spieler ganz genau anschauen und die Entscheidung treffen, glauben wir daran, dass wir mit den beiden als beste Spieler was erreichen können oder nicht. Wenn die Antwort ja ist, dann halten sie auch das Geld, was sie jetzt beiden gegeben haben, für gerechtfertigt und bauen halt Rollenspieler um die beiden herum. Wenn die Antwort nein ist und man sagt, das ist zu viel Geld, was die beiden bekommen, Geld, was uns fehlt, um den Kader entsprechend aufzufüllen mit Spielern, die gut genug sind, um das halt so ein bisschen wieder wettzumachen, was die beiden dir halt nicht geben, dann musst du halt einen der beiden traden. Es würde mich schocken, wenn sie einen der beiden traden, weil es lässt sich halt reinreden, ey, die sind noch jung, da kann noch so viel kommen. Ich glaube, bevor einer der beiden geht, geht dann auch eher der Head Coach. Es würde mich nicht wundern, wenn ein neuer Head Coach an der Seitenlinie steht zum Saisonstart 2025-26 für Orlando, überhaupt nicht. Es würde mich schocken, wenn einer der beiden getradet wird, aber aktuell sehen sie beide nicht so aus, als ob sie die Nummer 1 von einem Contender sein könnten.
Und dann wird's halt nicht reichen, dir. Also Ty Jerome ist so ein Name, der umherschwirrt als kompetenterer Point Guard, entweder von der Bank oder dann eventuell auch anstelle von Suggs, der so ein bisschen die Offense einleiten kann und so. Das wird halt nicht reichen, um eine gute Playoff-Offense zu generieren. Also wenn Paolo und Franz nicht große, große Sprünge machen, was ihre Creation angeht, für sich selbst und andere, dann, also es wird nicht reichen, da irgendwie am Rande und auch wenn KCP seine Dreier wieder richtig trifft nächstes Jahr oder so, diese marginalen Veränderungen werden nicht reichen.
Ja.
Sorry, Magic-Fans, sieht ein bisschen schlecht aus. Aber wir werden sehen, wer weiß, wer weiß. Vor allem
wer weiß.
Das ist schon hart, wenn du jetzt Paolo, was wird denn dann der Max sein 2026, das sind ja dann irgendwie an die 45 Millionen wahrscheinlich. Wenn du 45 plus 42 für Franz plus 32 für Sachs, das ist ganz schön viel Asche für eine Big Three, die den Namen wahrscheinlich nicht ganz so verdient hat.
Ja, das ist richtig. Deswegen auch immer wieder auch in Richtung San Antonio, macht Roster Moves, bevor die Max-Extension eurer jungen Franchise-Spieler reinkicken. Weil wenn die erstmal reingekickt haben, dann geht eine Menge Flexibilität entsprechend dann flöten.
So ist es.
Alright, Trivia.
Alright, Trivia. Let's go.
Jamal Murray, ich hatte es angesprochen, 43 Punkte gemacht in Spiel 5 bei nur einem einzigen
Freiwurf-Versuch.
Wow. Das sind die meisten in einem NBA-Playoff-Game in der Geschichte der Liga, die meisten Punkte bei maximal einem einzigen Freiwurf. Versuch, nenne mir bitte die Top 5 der folgenden.
Also meiste Punkte in einem Playoff-Spiel mit nur einem Freiwurfversuch.
Genau.
Oder keinem.
Oder keinem, wow. Maximal, genau.
Das ist schwierig. Übrigens, Murrays sechstes 40-Punkte-Spiel in den Playoffs dann übrigens. Das hatten wir ja letzte Woche als Trivia-Frage. Damit an Mitchell vorbeigezogen, der muss jetzt nachziehen. Oder hat Mitchell 40 gemacht jetzt einen der letzten Spiele? Nee, ne?
Ich glaube nicht.
Es verschwimmt alles schon wieder, was hier passiert. Das ist eine sehr gute und sehr schwierige Frage. Ich dachte zuerst an so, es geht um Freiwurf-Attempts, richtig? Also wenn jetzt ein Spieler 1 von 5 gewesen wäre, Freiwürfe in dem Spiel, dann zählt er da nicht mit rein.
Ursprünglich ja, aber ich sehe gerade, also das Ursprüngliche ist für Attempts und dann, was ich gesehen habe, die Top 5 ist für Freiwürfe made. Dann lass uns die Frage ändern nach Spielern mit maximal einem erfolgreichen Freiwurf, weil das ist eine unterschiedliche Liste.
Okay, okay. Weil dann wäre ich relativ schnell bei Shaq vielleicht. Wobei selbst Shaq wird ja wahrscheinlich in seinen Scoring-Explosionen mehr als nur einen Freiwurf gemacht haben. Aber ich sag mal Shaq.
Ja, Shaq ist einer der Gründe, warum die Top 50 unterscheidet. Und zwar Shaq 43 Punkte in einem Finals-Game in 2000 gemacht. Bei einem einzigen Freiwurf, der seinen Weg ins Ziel fand. Genommen hat er 6 an dem Abend.
Ah, okay, gut. Dann.
Und ich sehe gerade, in der Serie hat er nochmal einen von 6 reingemacht, aber da waren es dann nur 35.
Okay.
Genau, also Shaq mit 43, Murray mit 43, dann suchen wir jetzt Spieler mit weniger als 43.
Clay?
Nope.
Dame?
Nope. Ein aktiver noch, 2 sehr bekannte, nicht mehr aktive und ein nicht so bekannter, nicht mehr aktiver. Alles übrigens, also 1 aus den 80ern, einer aus den 90ern, einer aus den 2010ern und einer aus den 2000ern noch. Also du musst jetzt hier nicht 70er oder so denken.
Okay, immerhin. Boah. Ich denke halt an diese ganzen elitären Creator, MJ und Iverson und was weiß ich, diese ganzen elitären Playoff-Scorer, die waren da alle auch echt viel an der Linie und haben die dann auch nicht so schlecht getroffen. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Larry Bird vielleicht?
Nope.
Ein Aktiver noch, vielleicht komme ich. War ich mit Dame und Clay, also so die Shooter, war ich da auf der richtigen Fährte? Nee, also eher Big.
Aber die Idee ist nicht schlecht.
Na, Curry wird's wahrscheinlich auch nicht sein. Boah, das ist tough. Das ist wirklich Durant? LeBron?
Yes, sir. Am 12.06. Das müsste, was ist denn das gewesen? Dann Spiel 5, Spiel 4. Der 2017er Finals. Da hat er 41 gemacht bei nur einem einzigen Freiwurf. Das war Spiel 5. 1 von 4 von der Freiwurflinie und 41 gemacht. Genau das Game, was die Warriors dann gewonnen haben. Ja, 41.
Okay, dann jetzt noch einmal 2000er, einmal 90er, einmal 80er. Der weniger bekannte, welche Ära ist das?
Das war 1987.
87. Clyde Drexler.
Da kommst du nicht drauf, den kann ich dir sagen.
Okay.
Xavier McDaniel.
Okay.
Ja. Der das 1987 am 23. Mai vollbrachte für Seattle.
Ja, ja, das hätte ich dir sagen können. Das ist aber in Sonics.
Okay, dann suchen wir jetzt noch 2 Spieler mit 39. Einer in den 2000ern, einmal in den 90ern.
Tim Duncan.
Nope. Du hast seinen Namen von sogar schon erwähnt.
Ich habe seinen Namen erwähnt. Iverson?
Nein.
Jordan?
Ja. 3.6., also wohl auch NBA Finals 1992, 39 Punkte bei einem Freiwurf.
Wow, okay.
Carmelo wäre wahrscheinlich noch so ein ganz guter.
Das wäre mein nächster Name gewesen.
Nee.
Für die 2000er.
2001.
Eher Big oder eher Flügelguard?
Eher Flügelguard.
2001. Vince Carter.
Yes!
Nice.
39 Punkte, ein Freiwurf, 18. Mai. Das wäre dann Conference Finals. Naja, Conference Finals werden das dann gewesen sein. Nehme ich mal an.
Gegen Philly dann, ja.
Ja. Stark!
Ja, okay, nicht schlecht. Schöne Frage. Amos. Freunde, wie gesagt, patreon.com/doublestepback. Wenn ihr ins Team Double Stepback eintreten wollt, als Rollenspieler, als Star, als MVP, als GOAT, das sind die 4 Stufen, die wir da anbieten bei Patreon. Ihr könnt uns unterstützen, ihr könnt euch Bonus-Content sichern. Wie gesagt, wir hören uns am Samstag schon wieder hier im regulären Feed mit ein bisschen Cleveland und Indiana und OKC Boston plus X Talk. Ich freue mich sehr drauf. Ich denke mal, Julius auch. Ich hoffe, ihr auch. Und wir danken euch wie immer fürs Einschalten. Macht's gut, Freunde. Bis Samstag. Ciao.
Macht's gut. Ciao.